Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Krebs als zweite Chance, der Mutmacher-Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka und wie du weißt, geht es bei mir jede Woche rund um das Thema Krebs. Ich habe hier Betroffene sitzen, Angehörige sitzen, aber auch ja Vereine hier sitzen, Vereinsvorstände sitzen, aber eben auch Menschen, die in diesem Bereich Krebs arbeiten. Und ja, da irgendwie habe ich immer zu wenig in dem Bereich hier sitzen. Also by the way, falls du dich angesprochen fühlst und irgendwie Ärztin bist oder auch gerne auch mal eine Onkologin oder Onkologe, herzlich hier eingeladen zu sein, habe ich heute aber eine Krankenschwester hier, die sehr, sehr lange auf der Onkologie gearbeitet hat. Nämlich die liebe Kathi sitzt mir heute gegenüber. Kathi ist 37 Jahre alt, selber auch Mama. Und hat die Ausbildung Krankenschwester begonnen, wollte eigentlich dann auf die Palliativstation, da war aber kein Platz frei, aber auf der Onkologie war ein Platz frei und dann hat sich gedacht, okay gut, ich nehme die Onkologie, ist so ein bisschen zusammen mit der Palliativ, sollte ja vielleicht auch das Gleiche sein. Und darüber sprechen wir, über 10 Jahre Onkologie. Vielleicht nimmt sie uns auch mit in viele Geschichten, auch was sie alles erlebt hat, wie der Krankenhausalltag eben auch so abläuft. Aber was ich auch super interessant finde, ist, dass sie 2022 sich dazu entschieden hat, eine onkologische Beratung und Begleitung anzubieten. Kathi ist nämlich mit 2016 ausgestiegen. Was sie dann erstmal gemacht hat, das erzählt sie uns auch. Ich möchte ja nicht zu viel verraten. Und warum sie dann auch körperlich Symptome bekommen hat und dann wieder in diese Richtung geschubst worden ist, da nimmt sie uns heute auch mit. Und deswegen ist es heute mal ein ganz anderes Interview von einer ganz anderen Seite und ich freue mich sehr darauf, liebe Kathi, denn wir haben uns über Instagram kennengelernt und ich fand dein Profil auch sehr, sehr schön. Ich sehe auch hinten dein Design. Das ist ja auch wie das Instagram-Profil auch so ein bisschen aufgebaut, vor allem auch. Also erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist und dass du dir vor allem heute auch die Zeit nimmst.
Herzlichen Dank, liebe Kendra, für die Einladung. Ich freue mich total. Ich höre deinen Podcast selber ganz oft und empfehle den auch weiter an meine Patienten.
Oh, wie schön!
Wirklich so, so schön. Es sind so viele mutmachende Geschichten dabei und ich finde immer, jeder Mensch hat wirklich so seine Geschichte zum Erzählen und es gibt immer so tolle Sachen, die jeder mitnehmen kann. Und deswegen vielen Dank für deine Arbeit und für den tollen Podcast.
Dankeschön. Und nein, das haben wir nicht vorher einstudiert oder so, sondern hier ist wirklich alles live. Und ich weiß gar nicht, was eben mein Gegenüber hier erzählt. Ich weiß auch nie, ob er überhaupt den Podcast kennt, ob er die Folgen kennt oder wie auch immer. Bin immer total überrascht, was ich dann auch höre. Also danke, tausend Dank. Ja, ich sag's immer wieder selber, der Podcast ist eigentlich daraus entstanden, dass ich mir immer so etwas gewünscht hätte. Ich hätte mir selber damals in der Diagnose, in der Phase, in der Chemotherapie, sei es auch Bestrahlung, Operation, auch danach, also 2018, wo bei mir selber auch die Diagnose war, hätte ich mir sowas so sehr gewünscht. Aber es gab einfach nichts. Und es gab einige Podcasts. Und ich finde auch heutzutage, es gibt Krebs-Podcasts, ja. Aber es gibt kaum einen Podcast, der eben die Geschichte dahinter erzählt, von den Menschen selber. So, und da wurde dann irgendwann meine Seelenaufgabe auch hier klick, 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 klick. Ich wollte gar nichts mit dem Thema mehr zu tun hatte. Ich habe gedacht, boah, nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich will gar nicht mehr dieses Krebsthema und interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Und immer wieder wurde ich darauf zurückgeworfen. Immer wieder wurde mir gezeigt, nein, es ist der Weg, den du gehen musst. Du bist dafür da, dann eben auch für andere Menschen dann ein Ort zu sein, dass andere eben ihre Geschichte hier erzählen dürfen. Ja, und was soll ich sagen? Wir gehen nächsten Monat in das vierte Jahr rein. Und ja, es ist so.
Ja, mega. So, so schöne Geschichten wirklich, also.
Danke.
Und auch wie viel Arbeit immer hinter so einem Podcast steckt, ne? Ich kenne es ja selber, man macht so schnell irgendwie die Kopfhörer rein und hört mal schnell einen Podcast, aber da steckt ja immer sehr viel Arbeit da drin.
Ja, genau. Ganz viel Herzblut, ganz viel Arbeit, ganz viel Leidenschaft, die Vorbereitung, die Nachbereitung, der Podcast selber. Das ist jetzt nicht irgendwie von jetzt auf gleich aufgenommen oder so und dann steht der. Nein, so ist es nicht. Aber ich mache das wirklich mit ganz, ganz viel Herz und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist, liebe Kathi. Lass uns doch mal so ein bisschen beginnen. Vielleicht auch mal, wie war überhaupt der Wunsch, also Krankenschwester zu werden? Das kann ich natürlich auch verstehen. Es haben ja auch viele auch den Wunsch, in diesen Bereich zu gehen. Aber gerade so das Thema Onkologie ist natürlich echt ein hartes Thema und oder eben auch nicht nur Onkologie, sondern vor allem auch Palliativstationen. Wie bist du drauf gekommen?
Ja, das ist, eigentlich wollte ich tatsächlich nie Krankenschwester werden. Das war ein Zufall, ehrlich gesagt. Also ich wollte immer Kriminalpolizistin werden.
Okay. Okay.
Ich habe dann aber als Kind schon einen Augenunfall gehabt und dann musste ich eine Augen-OP und habe dann eine künstliche Linse bekommen und wäre sozusagen im Außendienst, hätte ich nicht arbeiten dürfen. Wäre zwar in den restlichen Prüfungen, wäre ich zwar überall durchgekommen, aber in der Außenprüfung eben, was Schießen angeht und so nicht. Und dann habe ich ganz lange nicht gewusst, was ich machen soll. Und meine Mama hat dann immer gesagt, ja, mach irgendwas richtig mit Medizin, da kannst du nie falsch liegen. Das kann man immer im Leben gebrauchen. Ja, tatsächlich, ich bin sehr, sehr dankbar darüber, weil das tatsächlich so ist. Also egal, wo man ist, man braucht immer, ich finde, es ist immer gut, medizinisches Wissen zu haben. Und dann habe ich mich irgendwann als Krankenschwester eben beworben. Ich bin mit 16 ausgezogen, habe dann Krankenschwester ganz normal 3 Jahre gelernt. Habe noch ein Jahr oder zwei Jahre auf einer Inneren gearbeitet. Wir haben damals ich habe in einem katholischen kleinen Krankenhaus gearbeitet und wir haben schon eine sehr strenge Ausbildung gehabt, muss ich sagen.
Okay.
Aber wir haben einfach auch sehr, sehr viel Wissen gehabt, ne? Also wir haben sehr viel Wissen über den Körper, über Menschen, über Zusammenhänge, viel Anatomie natürlich, viel, aber auch Medikamentenlehre. Also wenn ich das heute manchmal mit unseren Lehrlingen vergleiche, dann denke ich mir, oh ja. Da haben wir schon, also das war einfach wirklich streng, die Ausbildung damals. Und ich habe in Dresden gelernt. Da war es tatsächlich damals so, als ich ausgelernt habe, da gab es eine freie Stelle und 15 Krankenschwestern. Also komplett anders als so, wie es jetzt ist, ne?
Und jetzt ist es umgekehrt.
Es war total schwierig, auch eine Festanstellung als Krankenschwester irgendwo zu bekommen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann lass uns mal umschauen, vielleicht gehen wir woanders hin. Ich war damals schon verheiratet. Und dann sind wir nach München. Und in München habe ich mich, glaube bei 10 Krankenhäusern beworben und habe 8 oder 9 Zusagen bekommen. Also es ging ganz schnell.
Wow.
Ich hätte so gerne auf einer Palliativstation angefangen, weil wir das damals bei uns in der Ausbildung mit drin hatten. Und auf der Palliativstation ist es einfach so, dass du vom Personalschlüssel ganz anders bist. Ne? Ja. Du hast einfach als Schwester 2, 3 Patienten zu begleiten, vielleicht auch mal 4. Da ist viel mehr Zeit da, viel mehr Ruhe da, viel mehr sich einlassen auch auf den anderen da. Diese Arbeit mit dem Menschen und an dem Menschen hat mich halt unheimlich fasziniert. Damals gab es relativ wenig Palliativstationen noch und die Stellen waren natürlich auch super schnell weg. Und dann hat mir das Krankenhaus angeboten, eben auf einer Onkologie zu arbeiten. Mhm. Dann mit der Option eben, dass man später auch auf eine Palliativ wechseln kann.
Okay.
Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, das mache ich auf alle Fälle. So weit weg kann das thematisch nicht liegen.
Richtig.
ist natürlich schmarrn, ne?
Also ja, klar.
Das liegt natürlich sehr weit auseinander, weil ich eben auch auf einer Hämato-Onkologie mit Stammzelltransplantation war und wir sehr, sehr viele junge Menschen mit Leukämien hatten. Ne? Also da waren einfach viele Menschen, die so alt waren wie ich, Anfang 20, die ja halt dadurch ihre Therapie durchgehen. Und auch mit einer Leukämie ist man halt schon ein halbes, dreiviertel Jahr oft auf Station, nur kurze Aufenthalte zu Hause und so. Also da ist man irgendwie so ein bisschen Best Buddy irgendwann. Also
natürlich.
Man begleitet die Leute ganz anders. Und das ist eigentlich das, was ich immer auf einer Onkologie geliebt habe, dass du Menschen eben als Menschen begleitest und nie als Patient oder als Nummer oder sonstiges. Ne? Und ja, so bin ich in das Thema Onkologie im Endeffekt reingerutscht und habe sehr lange, also wirklich, wirklich gern da gearbeitet. Und habe aber mit der Zeit, ich meine, ich habe dann auch 2 Kinder bekommen, das ist mit dem Schichtdienst dann ein bisschen schwierig.
Na klar.
Aber es wurde eben auch einfach von meinen Werten her immer schwieriger, ne? Also wir sind alleine im Nachtdienst oft mit
Boah.
25, 30 Patienten. Und das sind eben, ich sage immer so ein bisschen lapidar, nee, das sind halt keine chirurgischen Patienten, weißt du? Die
Nee,
kommen Beinbruch
verstehe.
operiert und gehen wieder oder so, sondern das sind halt wirklich Menschen, die lange da sind, die intensive Therapien haben, die einfach halt auch diese Begleitung brauchen, weißt du?
Ja,
Das
na
ist ja
klar.
nicht getan mit irgendwie Chemo rein und Chemo abgehangen, fertig, sondern es kommen ja die ganzen Nebenwirkungen. Die ganzen Fragen des Lebens kommen, weißt, gerade am Abend, gerade in der Nacht, gerade am Wochenende, wenn irgendwie im Außen Ruhe einzieht, dann kommt der Sturm im Inneren.
Ja.
Und dann ist so wenig Zeit dafür da, weißt, so wenig Zeit, sich hinzusetzen, das mitzubegleiten, Hand zu halten, die Fragen zu besprechen, auch diesem Thema, ich sage mal, diesem Thema Leichtigkeit zu geben. Weißt, es macht oft so eine Schwere. Und es ist einfach so schade, dass das von außen, vom Personalmangel und von diesem ganzen Konstrukt, was es drumherum einfach gibt, dass es das nicht ermöglicht. Ne? Und gerade eben, weil der Krebs auch eine Erkrankung ist, die immer mehr einfach in unsere Mitte rutscht. Das war, wo ich angefangen habe zu lernen, war das oft ein Krebs für alte Menschen. Gerade Brustkrebs oder so. Das waren Frauen 60, 65 aufwärts. Jetzt sind wir 20 Jahre später. Das ist ja nicht mal eine Generation. Und wir liegen jetzt bei 35 aufwärts. Das
Oder
ist,
drunter.
oder drunter, ja. Das ist echt fatal. Und da liegen wir eben nicht mehr am Lebensende, sondern in der Lebensmitte. Und da braucht es einfach so viel Begleitung.
Ja, absolut. Ja, ich
Ja.
gebe in jedem Punkt recht.
Deswegen habe ich irgendwann gesagt, also Leute, ich kann das hier einfach mit meinem Gewissen nicht mehr tragen. Ja, also wir haben einfach super viele Ideen gehabt, was wir hätten umsetzen können, aber in einem großen Krankenhaus ist es total schwierig, neue Sachen umzusetzen,
Ja.
innovativ zu arbeiten oder überhaupt, also so banale Sachen auch einfach Krankenhausessen. Ganz banales Thema. Also
Okay.
gerade in der Onkologie, wo ich mir denke, mein Gott, Leute, ehrlich, das Essen.
Brötchen mit Nutella.
Also echt schwierig. Und da sind wir so ganz an der Basic, weißt du, ganz
Was?
am Ground Level von irgendwas. Und
Verstehe ich
das
total.
war so ein bisschen die Schwere, zu sagen, ich gehe jetzt. Und ich habe auch einen ganz langen Brief damals an die Krankenhausleitung geschrieben. Hab mal so ein paar Gründe aufgezählt, warum das so schade ist, eigentlich aus so einem tollen Beruf rauszugehen, ne? Ja. Und dann habe ich gesagt, ich mache was ganz anderes. Ich muss erst mal weg vom Krankenhaus, von diesem, es geht nichts vorwärts, weißt, von diesem, ich bin von oben so gedeckelt und könnte so viel machen, aber es gibt keinen Raum und keine Zeit dafür und keinen Platz dafür. Und ich meine, ich habe so viele Menschen einfach kommen und gehen sehen, was? Ich habe so viele Menschen auch beim Sterben mit begleitet. Irgendwann musst du einfach sagen, okay, jetzt muss ich selber mal Luft holen.
Das ist total, das ist ja völlig verständlich auch dann auch, ne? Ja, absolut. Wie geht es dann weiter?
Ja, ich habe, also wo ich mit meinen Kindern zu Hause war, habe ich nebenbei Finanzen studiert. Und habe dann eben bei einem also in der Automobilindustrie im Projektmanagement fast 6 Jahre gearbeitet tatsächlich. Habe dort eben viel Finance, also viele Abrechnungssachen, aber eben auch wieder viel mit Menschen gearbeitet. Wir waren am Anfang ein Team von 5, 6 Leuten, waren dann zum Schluss 60, wo ich gegangen bin. Ich habe viel
Wow.
Onboarding gemacht, viel Menschen betreut und organisiert, dass eben alles funktioniert. Also so dieses Thema Menschen und mit Menschen arbeiten, das liegt mir einfach und das ist was ich einfach total gerne mache. Ja. Ja.
Okay. Wie lange warst du dann extern unterwegs, wenn man so sagen darf?
Ja, also fast 6 Jahre tatsächlich.
Wow.
Relativ lang, ja. Und Meine Mama hat auch echt geschimpft, dass ich so gut ausgebildet bin und dann in so eine ganz andere Branche wechsle, sozusagen. Genau. Aber ich hatte in der Zeit eben eine Scheidung gehabt und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt mal auch da wieder einen Schlussstrich ziehen, ne, und sagen, okay, ich gehe jetzt mal raus. Mein Körper braucht einfach mal Ruhe wieder. Der muss sich mal erholen.
Ja.
Der muss mal aus diesem ganzen Stress und aus diesem ganzen, ja, mentalen Stress vor allem auch raus, ne? Hab gedacht, okay, jetzt nehme ich mal ein halbes Jahr Auszeit und habe dann ganz schnell Symptome bekommen, ne? Also ich habe so hinten am Hals Schmerzen bekommen, egal ob ich gelegen bin oder gestanden bin oder was auch immer. Es ging mit nichts weg, sozusagen. Ich habe dann CT, MRT, alles Mögliche, was man macht. War nichts Körperliches da, sozusagen. Der Arzt hat gesagt, ja, geh ins halt schwimmen. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin froh, dass ich mich irgendwie überhaupt 5 Meter bewegen kann und soll schwimmen gehen. Und natürlich in der Zeit ganz viel einfach die Frage, okay, was mache ich? Wo bin ich in meinem Leben? Bin ich überhaupt am richtigen Platz? Ich habe jetzt so viel gesehen, einfach für mein Alter auch schon und so viel gemacht. Was ist denn jetzt eigentlich meine Aufgabe für dieses Leben hier? Und dann kamen ganz schnell immer wieder onkologische Themen. Also es kamen immer wieder Fragen und ja, hauptsächlich Fragen eigentlich aus dem Bekanntenkreis, aus Freundenkreisen. Ja, du bist ja Onkoschwester, kannst du nie mal das erzählen oder das erklären? Das fällt mir einfach auch so leicht, über dieses Thema zu sprechen, ne? Bei vielen so so eine Verstummung macht, ne?
Eine Blockade.
Genau, die wissen überhaupt nie, was sie sagen sollen. Das fällt mir eben total leicht, einfach darüber zu sprechen. Und ja, das hat sich dann irgendwie immer mehr gehäuft. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, vielleicht sollte ich wirklich mal wieder in die Richtung Onkologie einfach schauen. Aber es war von vornherein klar, dass ich in kein Krankenhaus wieder zurückgehe. Wenn ich in die Onkologie zurückgehe, dann nur so, wie ich das mit meinen Werten vereinbaren kann, Menschen zu beraten und zu begleiten. Daraus ist dann sozusagen mein Business entstanden. Also ich habe dann am 22.02.2022 bezahlt.
Aber wirklich Engelszahlen hier.
Genau, habe ich mein Onko-Business gegründet sozusagen und mache jetzt eben ganz viel Aufklärung über Erkrankungen, über das Thema Krebs, mache viele Vorträge, Webinare. Wir besprechen, also es gibt immer unterschiedliche Parts, ne? Wir besprechen natürlich die Erkrankung, was kommt auf mich zu, vielleicht auch gerade, wenn man in der Verdachtsdiagnose ist oder in der Erstdiagnose. Was passiert denn jetzt im Krankenhaus, ne? Welche diagnostische Maßnahmen kommen auf mich zu? Wie ist eine Krankenhausroutine? Was ist ein Port? Was ist ein ZVK? Welche Nebenwirkungen können wir haben, oder können auftreten? Was kann ich dafür oder dagegen tun, dass ich gar nicht so schwer in die Nebenwirkungen reinkomme? Wie kann ich mich einfach selber auch mental stärken, da durchzugehen, ne? Auch nicht so einfach, wenn du in einem Dreibettzimmer liegst, in einem Krankenhaus, du weißt, du hast irgendwie 3 Wochen vor dir, zu Hause deine Family. Das ist einfach auch für den Geist total schwierig, da durchzugehen. Genau. Und wir machen eben auch, es kommt immer die Zeit, sage ich, wo die Warum-Frage kommt. Die ist einfach immer da und warum kannst du natürlich nie beantworten. Also warum du die Krebserkrankung hast, warum der Krebs dich trifft, das wirst du niemals beantworten können. Du kannst halt nur schauen, was kann ich damit machen, was kann ich daraus machen. Es ist die Zeit einfach, wo jemand mal auf den Stopp-Knopf drückt und sagt, schau mal dein Leben an. Weißt, ich habe ganz oft junge Menschen gehabt, die so Mitte Anfang 30, frisch verheiratet, kleine Kinder, mitten im Hausbau. Und dann plötzlich kommt so eine Krebsdiagnose. Ganz oft tatsächlich. Und dann ist immer, dann kommt, das kommt natürlich nie am Anfang, aber es kommt immer wieder in der Hälfte der Therapie oder zum Ende hin die Frage, okay, vielleicht ist das gar nicht mein Leben, was ich hier haben wollte. Vielleicht sind es einfach von außen die ganzen Umstände, die mir so auferlegt wurden. Weißt du, meine Eltern haben das so gemacht oder es wird
Natürlich.
erwartet von mir, dass ich das mache, aber vielleicht
Ja.
bin ich das gar nicht. Und es ist ganz oft so ein Pauseknopf, der da gedrückt wird. Und dann sagen die, ey, ich kann das nie so weiterleben in dem Beruf. Da kriege ich graue Haare, wenn ich schon daran denke.
Ja, absolut.
Oder manchmal wollte auch die sagen, okay, ich muss eine Firma von meinen Eltern übernehmen. Das wird von mir erwartet. Und diese, nee, bin ich nicht. Ich bin eigentlich ein Mensch, der gern reisen will, ne? Und man kommt so ganz, ganz viel an diese Lebensfragen.
Ja, ja.
Und auch das besprechen wir ganz viel.
Wow. Ja. Wahnsinn. Ich finde es so schön, dass du eben auch da die Menschen so an die Hand nimmst und also egal welches Thema das jetzt ist. Ne? Also es ist ja so, dass man, wenn man so eine Diagnose bekommt, dann eben, das ist ja wie so, als ob du vom Bus überfahren wirst oder es geht so ein Fass auf und du fällst rein und es ist so ein Fass ohne Boden dann in dem Sinne. Ganz oft ist ja auch diese Ohnmacht, diese Angst natürlich auch da. Wie geht's weiter? Werde ich das überleben? Und was ist überhaupt los? So nach dem Motto. Und das ist so, so wichtig, dass man dann aufgefangen wird, dann in dem Sinne. Und dass, ja, dass dann jemand da ist, weil es ist, wir müssen uns nichts vormachen, aber eben einen Platz zu bekommen beim Psycho-Onkologen, es ist natürlich auch relativ schwierig dann auch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt hier so hast du Krebsdiagnose und da ist direkt der Psycho-Onkologe, weil es einfach viel zu wenig Onkologen dann in diesem Bereich auch gibt, was die Psycho-Onkologie angeht. Und es ist so fatal, wenn man dann gar nicht oder gar keinen so an seiner Seite hat. Oder es gibt ja auch viele, die vielleicht nicht diese Familie hinter sich haben, die Menschen hinter sich haben, die alleine sind, nicht sich trauen, überhaupt den Mund aufzumachen, wenn es darum geht, dann eben verschiedene Therapieabläufe zu durchsprechen oder eben auch gar nicht sich trauen, den Arzt irgendetwas zu fragen. Weil das ist ja auch oftmals immer so ein Thema, was uns von früher auferlegt worden ist. Also der Arzt, der ist da oben, so der Gott in Weiß und du bist gar nichts. So nach dem Motto, kommen bestimmt auch viele zu dir.
Ja, aber die Generation geht, Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, ich meine, die Welt verändert sich natürlich, ne? Und es war halt früher einfach, der Arzt hat was gesagt und jeder hat den Mund gehalten und alle haben das gemacht, was gesagt wurde. Aber man darf halt nie vergessen, also es ist ja immer noch mein eigener Körper. Also ich kenne mich doch am besten und was mein Körper kann und will und braucht und so weiter. Deswegen finde ich das eigentlich auch so schade, dass die Ärzte eben nie am Anfang von der Therapie auch fragen, okay, wie ist denn überhaupt deine Schlafhygiene? Wie ist denn überhaupt deine Ernährung, dein Stress? Gab es irgendein Traumata in der letzten Zeit?
Ja, genau.
Weißt du, diese ganzen Dinge, die eigentlich wichtig wären, die damit einspielen. Und ich versuche das meinen Patienten immer so zu erklären, wie zwei Gehirnhälften. Weißt du, hast du die linke Gehirnhälfte, das Logische, das Pragmatische, das ist oft so unsere Schulmedizin, das ist klar, das machen wir. Aber es gehört halt auch die rechte Gehirnhälfte mit dazu, weißt?
Ja,
das ist
natürlich.
Das Kreative, dieses offene Sein. Und da gehört halt mit dazu Ernährung, Bewegung, Meditation, mich auf Dinge einzulassen. Und da liegen wir ja immer noch so am ganz Grundlevel von Dingen, ne? Stress zu reduzieren und bei mir selber anzukommen, in die Natur zu gehen. Das sind so ganz Basic-Level-Sachen, ja, die ja irgendwie im Krankenhaus schon gar nicht akzeptiert werden. Und das finde ich so schade, weil du ja mit diesen ganz einfachen Basic-Sachen ja schon so viel machen kannst.
Ja.
Ne? Und da reden wir ja mal noch nicht von ätherischen Ölen, Klangschalen, Kunsttherapie und. Da gibt's ja ewig viel, weißt, da liegen wir immer noch so ganz im Grundlevel und ich fände es natürlich mega, wenn das irgendwie kombinierbar wäre in einem normalen Krankenhaus, in der Schulmedizin, wenn das klar ist, dass die Psyche einfach mit angeguckt werden muss, wenn wir auch eine Krebserkrankung heilen wollen.
Mhm. Ja.
Ja, ich glaube einfach, dass die Welt sich da gerade wirklich verändert und dass es eben nur noch so ein Miteinander gibt und nicht mehr entweder oder.
Ja, Absolut. Magst du mal erzählen, wie das so bei dir abläuft? Also es gibt so verschiedene Pakete, die man dann buchen kann, oder ist es so basic und dann eben so ein Komplettprogramm, oder wie kann man sich das vorstellen?
Es ist tatsächlich sehr individuell. Also ich mache ja viele Webinare und Seminare sozusagen. Also es kommen viele einfach durch die Webinare zu mir und buchen erstmal Einzelstunden. Die sagen eigentlich hier, ich habe einen Arztbrief, ich verstehe da null, was da drinnen steht. Können wir das
Hier, da, hier ich.
können wir das einfach mal besprechen, was da drin steht? Oder ich habe ein großes Arztgespräch steht vor der Tür. Sollte ich denn fragen oder was wäre denn sinnvoll oder ist eine Zweitmeinung sinnvoll? Also so ganz natürliche Sachen, ne? Das ist eigentlich so unser Einstieg meistens, dass die sagen, okay, bei mir ist es immer die erste Stunde ist kostenlos, dass man sich ein bisschen kennenlernt, dass man passt es einfach zusammen, weil ich, also man könnte natürlich auch über die Kasse arbeiten, zum Beispiel, aber dann kriege ich irgendwie 20 Minuten, um mit einem Patienten zu arbeiten. Also da hat noch niemand angefangen, seine Geschichte zu erzählen bei 20 Minuten. Das funktioniert in der Onkologie einfach nicht.
Nee.
Und deswegen machen wir immer die erste Stunde kostenlos und die zweite Stunde haben wir halt dann alle Themen, Fragen, alles, was auf den Tisch kommt sozusagen. Und viele, die buchen sich dann mal 2, 3 Stunden und oft so in der Mitte von der Therapie ist es dann so, dass ich sage, ach komm, ich würde schon gern auch länger mit dir arbeiten, weil ich brauche jemanden an der Seite, der da ein bisschen mitgeht, den ich anrufen kann, wenn was ist. Also ich habe eben meistens auch Freitagabend Anrufe oder zur Nacht hin oder so.
Ein Sonntag.
Genau, ganz typisch. Ja, es sind dann auch oft die Angehörigen mit dabei, ne?
Ach, schön.
Andere Fragen vielleicht oder kann ich mal alleine kommen, ne? Weil ich vielleicht auch Fragen habe, die ich vielleicht mit dem Partner nie besprechen möchte. Oder die anrufen und sagen, ja, jetzt ist mein Mann doch verstorben. Was mache ich denn jetzt? Was kommt denn auf mich zu? Was muss ich denn regeln überhaupt? Ne? Also dann, man kann eben so eine Begleitung dann einfach buchen, egal in welcher Phase man ist sozusagen. Kann es ab Verdachtsdiagnose, man kann es in der Therapie, man kann das so auf dem letzten Lebensweg buchen sozusagen. Und dann schaue ich mir immer erst an, wir besprechen erst, okay, wie ist deine momentane Situation, wo stehst du, was brauchst du? Also wir machen halt nur so ein bisschen Analyse, was wäre sinnvoll und dann kommt ein bisschen aufs Alter natürlich drauf an. Ne? Bei den bisschen Älteren ist es eben viel Aufklärung über das Thema und viel einfach mitbegleiten. Und bei den Jüngeren ist es eben schon, ich will einfach was tun. Also gib mir was, was kann ich machen, was kann ich tun? Und dann machen wir eben EFT. Ich arbeite viel mit ätherischen Ölen. Viel in der Natur draußen. Wir besprechen Ernährung, Sport. Und wenn es eben, hört sich immer so an, als wenn man jeden Tag 3 Stunden Sport machen muss. Aber ja, darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht ja einfach auch darum, dass ich, wenn ich im Krankenhaus bin, dass ich einfach mal am Tag meine Viertelstunde gehe, dass ich vielleicht trotzdem versuche, die Treppen zu nehmen, weil einfach mein Körper diese Bewegung braucht. Und ich habe halt inzwischen auch Leute, die nehmen halt ihren Saft damit ins Krankenhaus oder ihr Trampolin oder so, weil die halt sagen, sollen die halt gucken, wie sie wollen, aber das ist mir einfach wichtig. Ich brauche diese Routine für mich auch. Auch ätherische Öle, also wir arbeiten ganz viel einfach damit. Die kann man super mit ins Krankenhaus nehmen, für die gehörigen Betreuung und so. Also wir machen einfach ganz viel begleitend nebenher. Und die Fragen kommen eh alle.
Ja, natürlich. Ja, absolut. Wie machst du das jetzt mit, wenn du hast gesagt, du machst ja unter anderem auch Webinare? Also kann man die dann, also ist das so, dass man an verschiedenen Gruppensitzungen dann teilnimmt? Oder sind das Webinare, die jetzt auch von dem Krankenhaus zum Beispiel, wo du vorher gearbeitet hast, dann auch mit dir zusammen dann eben empfohlen werden? Oder wie ist das genau?
Also es gibt immer einen großen Teil an Webinare. Das sind so Themen, die mir auf der Seele brennen, wo ich einfach merke, da ist viel Bedarf da. Ja, also ich habe zum Beispiel plötzlich Patient. Das ist ein von meinen Webinaren, weil ich einfach merke, wie wichtig das ist, diese ersten Grundbausteine einfach anzuschauen. Was passiert jetzt, wenn ich eine Verdachtsdiagnose bekomme und die bestätigt ist? Wie gehe ich in das Gespräch rein? Wie gehe ich in das Gespräch raus? Was kann ich machen, um mich wieder zu spüren? Warum kommt dieser Schock? Was sind so die ersten Sachen nach dem Gespräch, was ich machen kann? Das braucht's einfach, weil ganz viele natürlich irgendwann anfangen zu googeln und jemanden eine Begleitung zu suchen, wenn sie dann schon ein bisschen weiter sind. Aber diese ganz Anfangszeit, weißt du, wo du eigentlich noch in der Verdachtsdiagnose bist oder eben gerade erst in die Diagnose Krebs reinkommst, gibt's so wenig. Es gibt einfach so wenig Leute, die dir sagen, hör zu, das und das kommt auf dich zu. Und deswegen ist das ein großes Thema für mich. Ich mache viel Thema Nebenwirkungen in Webinaren. Sehr gut. Und Angehörige. Also, weil auch Angehörige eben oft ein bisschen so Nebenschauplatz kriegen. Ja? Obwohl die ja sehr, sehr viel einfach mittragen müssen. Und deswegen gibt es für mich immer auch ein Webinar, wo wir die Angehörigen einmal in die Mitte stellen und sagen, ja, du bist wichtig und es ist gut, dass du da bist und dich braucht's einfach. Genau. Und dann, also das sind immer so, ich habe relativ viele kostenlose Webinare, weil ich einfach will, dass die Leute mehr darüber wissen, mehr einfach, dass diese ganzen Informationen auch zugänglich sind. Und ich sage mal, die Leute, die dann kommen wollen, die werden schon von alleine kommen. Also da braucht's da braucht's meistens nicht viel. Und ich habe eben einfach auch Leute, die mich buchen, ne, so selbst Gruppen oder eben auch mal in Fachschwesternkursen oder das sind eigentlich so die häufigsten, die mich buchen.
Ach schön. Wie ist das für dich? Also wie schnell hat es gedauert, bis dann eben diese Blockade, die du hinten am Hals hattest, bis sie dann weg war, also aus unerkannten Gründen in dem Sinne?
Es ging ganz schnell. Das war Stunden bis Tag oder so. Das ging ganz schnell, aber es kam wieder.
Okay.
Ja, es kam dann wieder, weil ich habe dann mit meinem Onkel angefangen und es dauert natürlich immer am Anfang, bis sich irgendwie rumspricht und bis man sich selber auch so ein bisschen klar ist, was will ich und wen will ich begleiten auch? Welche Art von Menschen möchte ich begleiten und was möchte ich anbieten? Und dann gab es so ein bisschen eine Lücke zwischendrin, wo ich gedacht habe, vielleicht mache ich doch was anderes. Dann lag ein bisschen Corona-Zeit natürlich.
Ja, genau.
Und dann habe ich gemerkt, wenn ich so abdrifte auf meinen Weg, dann kommen so meine Symptome auch wieder zurück.
Okay, Wahnsinn. Wie ist das, wenn du hast ja eben so im Vorgespräch auch schon mal gesagt, dass du dann auch angerufen wirst und wirst du dann auch befragt? Ich meine, gut, es geht jetzt ja nur in dem Raum, da wo du selber wohnst, beziehungsweise wo du dann eben auch auf der Onkologie gearbeitet hast. Aber geht es auch um die Fragen zum Beispiel, welchen Arzt würdest du empfehlen? Welche Klinik würdest du empfehlen? Wie ist jetzt dann eben bei der und der Diagnose dann der Ablauf in dem Sinne? Sind das auch diese Themen?
Ja, natürlich. Also ich sage immer, das kommt, am Anfang sind die ganzen organisatorischen Themen sehr, sehr viel, sehr, sehr groß. Ich meine, man muss sich das immer vorstellen, ich sage das immer, wenn jemand noch nie geangelt hat, ne? Und dann plötzlich irgendwie gehen soll und einen Haifisch angeln soll oder so, der hat ja null Ahnung. Also ja. Die meisten fallen ja in das Thema Krebs mit null Ahnung. Irgendwie nie damit beschäftigt, nie, vielleicht auch Gott sei Dank, nie jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis gehabt. Und dann kommen natürlich ganz normal die Fragen. Also, wer ist gut? Wo kann ich hingehen? Was würdest du mir empfehlen? Soll ich lieber Tagesklinik? Soll ich lieber stationär? Soll ich lieber einen Onkologen? Soll ich lieber in zertifiziertes Zentrum gehen? Natürlich. Also ganz viel Netzwerk ohne Ende.
Es ist eben auch so wichtig, weil also es gibt ja ganz viele, mit denen ich auch eben gesprochen habe, wo eben dieses Thema Ärzte oder, also ich habe damals alles an der Hand bekommen. Also ich war aber auch in einem katholischen Krankenhaus, übrigens in einem sehr kleinen katholischen Krankenhaus, aber auch Brustzentrum zeitgleich. Und die Radiologin, die hat auch mit dem, oder die arbeitet auch mit dieser Klinik zusammen. Und deswegen bin ich auch nur in dieses Krankenhaus reingekommen durch Beziehungen dann eben, weil eigentlich sind die komplett voll gewesen und hätten gar nicht mehr noch Patienten angenommen. Und ich höre das aber immer wieder, also als ich den ersten Termin hatte, war ich schon total gut aufgehoben. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Es waren alle sehr, sehr nett. Also wirklich von vorne, von der Rezeption bis zum Ärzten, Krankenschwestern, Reinigungspersonal, die waren so viel, also so ein tolles Herz. Das Café, das war wirklich mit frischer Salatbar und und alles eigentlich, was du haben wolltest, dann in dem Sinne. Und als ich dann den Termin bei meinem Onkologen hatte, habe ich auch direkt so eine dicke Mappe in die Hand gedrückt bekommen, wo dann auch alles drin stand, Thema Ernährung, Bewegung, Selbsthilfegruppen, alles, was bei uns so im Kreis ist dann eben, ne? Und ich habe immer gedacht,
das ist die Norm.
Ja, genau.
Nein, du warst eine Ausnahme, sag ich dir. Leider ja.
Da habe ich so gedacht dann eben, ne? Das ist, und ich war immer total verwundert, wie, du hast es nicht bekommen?
Ja.
Da dachte ich mir, okay, ist das vielleicht vom Bundesland zu Bundesland unterschiedlich? Und das ist so, das ist ja eigentlich auch total einfach, so einen Ordner fertig zu machen, wo auch alles drinsteht. Ich habe auch sofort bei dem ersten Termin Taxischein bekommen, Perückenrezept bekommen, Nebenwirkungenzettel bekommen, wo der Onkologe auch direkt gesagt hat, guck da einfach nicht rein, brauchst du nicht, bumm, Ende aus. Und es war alles da, also es war alles da und ich kann bis heute eigentlich nicht verstehen, warum es fast, naja gut, vielleicht nicht jeder Zweite, aber so jeder Dritte, jeder Vierte Minimum darüber spricht, dass man gar nichts an die Hand bekommt.
Also das ist wirklich eine Seltenheit, die du hattest. Es ist tatsächlich so, dass die meisten halt in ein Gespräch reingehen. Mhm. Wenn du Glück hast, hast du einen Onkologen, der dir das sagt, dass du Krebs hast. Wenn du Pech hast, hast du irgendwie einen jungen Facharzt oder einen jungen Assistenzarzt, der gerade auf eine Onkologie gewechselt ist.
Ach krass, okay.
Weil gerade die Assistenzärzte müssen ja wechseln in ihren Arztjahren sozusagen. Und die werden da auch reingeschmissen, ne, in das Thema. Also die haben da das auch nie so lustig, aber es kann halt sein, du kriegst jemanden, der dir halt dann ein junger Assistenzarzt oder Ärztin, die dir gegenüber sitzt und dann selber nie weiß, was er sagen soll, völlig überfordert ist mit der Situation und Infomaterial musst du dir halt zusammensuchen. Ja, und klar gibt's, also die meisten, was sind die meisten oder ab alle inzwischen, Stationen müssen eine Fachonkologie-Schwester haben, mindestens eine, um sich eben zertifizieren zu können. Aber das heißt noch lange nicht, dass die ja auch Zeit hat, dich dann zu beraten und dich zu begleiten. Also rein theoretisch war das ursprünglich mal so gedacht, dass alle, die Fachschwestern sind, nur für Beratung und Begleitung auf der Station zuständig sind. Mhm. Dass du separat zu denen reingehen kannst. Das ist aber einfach nie so. Und ein Infomaterial, also gerade was Perückenschein oder Taxischein oder solche Sachen angeht, kriegst du nicht einfach so. Also wenn du viel Glück hast, hast du es irgendwo gelesen, dann gehst du das nächste Mal zu deinem Onkologen oder auch im Krankenhaus, sagst, du möchtest bitte haben, dann diskutieren die meisten erst noch darüber.
Echt? Okay. Wow.
Also das ist echt nicht so nett oft. Also da hast du wirklich viel Glück gehabt, einfach so empathische Menschen da auch um dich zu haben und so ein tolles Krankenhaus.
Ja, ich hatte auch immer, also das war mir vorher auch nicht so bewusst. Ich meine, gut, klar, wir wohnen jetzt in einem Ort, wo jetzt nicht so viele Einwohner sind, aber auch in dem Krankenhaus, wo ich war, in der Stadt, da sind auch 80.000 Einwohner. Es ist jetzt auch nicht so klein dann in dem Sinne. Klar, man kann das jetzt nicht mit den Großstädten, mit den Unikliniken vergleichen oder so, keine Frage. Aber ich finde es eben auch sehr utopisch oder ich finde es auch wirklich krass, wenn man als Nummer behandelt wird, was man ja auch immer wieder hört dann eben, ne, dass du auch mit 10 Leuten in so einem, also in so einem Raum bist, wo 10 verschiedene Menschen sitzen, alle an irgendwelchen Geräten angeschlossen und überall eine Chemotherapie läuft und wo ich auch immer denke, so, okay, krass, das war mir auch nie so bewusst. Also entweder hatten wir, wenn es hochkommt, 3 Leute bei uns drin. Es gab aber auch nochmal einen Raum, wo nur eine Person drin war dann eben auch. Das war meistens gerade zu Beginn, also die erste Chemotherapie. Und ich hatte immer die gleichen Krankenschwestern, immer. Und ich hatte auch immer von Anfang der Diagnose bis wirklich zum Ende hin, also 1,5 Jahre eigentlich fast, den gleichen Onkologen. Und dieser Onkologe, und deswegen ist es ja auch so besonders dann eben auch für mich, weil ich ihm so unglaublich dankbar auch bin, da hatte ich sogar auch die Handynummer von ihm. Hat immer zu mir gesagt, wenn irgendwas ist, ruf mich an. Und ich habe ihn auch angerufen und er ist auch drangegangen und er hat mir auch dann auch geholfen. Und auch als ich dann mit der Diagnose durch war und alles und er mich immer wieder in den Arm genommen hat und immer wieder mich gedrückt hat und einmal nur so einmal über den Arm gechätschelt hat und zu mir jede Woche auch kam, zu jeder Chemotherapie, zu seinen Patienten jedes Mal hingegangen ist, gefragt hat, wie geht's denn? Und immer zu mir kam, ach, dich brauche ich eh nicht fragen, ich sehe ja schon, wie es dir geht. Dir geht's wunderbar, dir kann ich wieder gehen. Und es gab nach jeder Chemotherapie, wenn man das wollte oder auch vor der Chemotherapie, gab es ein kurzes Gespräch mit dem Patienten.
Ein Traum kennt er eigentlich. Also wirklich ein Traum. Also ich habe oft in der Tagesklinik gute 15 Patienten gehabt, die nebeneinander saßen, die alle halt nacheinander ihre Therapie bekommen
haben. Wow.
Und da ist halt leider auch wenig Zeit da, um sich auszutauschen oder vielleicht mal auch intimere Fragen zu stellen.
Ja, das ist, ja, ich finde das so krass, vor allem wir sind ja in einem so privilegierten Land und es steht uns so viel zu und dass es aber auch so viele Schwachstellen gibt dann eben auch, dass die Ärzte so wenig Kapazitäten haben, dass sie so wenig Zeit haben, dass die Krankenschwestern an sich so wenig Zeit haben, dann eben nur von einem Ort zum anderen hetzen. Und ich höre es ja auch immer wieder, wie oft auch selbst eine Krankenschwester eine Diagnose bekommen hat, mhm, dann eben auch, ne? Und wo ich auch denke, so, ja, das ist ja auch kein Wunder. Das ist ja Stresspensum 1000%, so ungefähr. Und wenn diese Frau dann auch noch Mama ist von 2 Kindern oder nur von einem Kind oder whatever, dann ist ja nochmal Stresspensum 2000. Und das ist ja Wahnsinn, was ihr da eben auch leistet. Also ich ziehe immer meinen Hut, auch gerade in der Corona-Zeit noch viel mehr dann eben, was die Krankenschwestern angeht, auch natürlich, was auch die Ärzte angeht. Aber letztendlich hält und fällt es ja immer mit den Schwestern, also mit den Pflegern, mit den Krankenpflegern, mit den Krankenschwestern. Und dass so wenig Zeit einfach da ist und das ist wirklich so erschreckend und ja, dass man es auch irgendwie nicht ändern kann, es sei denn, du bist halt Privatpatient oder so, dann.
Ja, ich glaube, es würde schon Möglichkeiten geben, das zu ändern.
Okay.
Das sind eben dann oft entweder private Krankenhäuser, ja, ja, ne, die halt auch andere vielleicht finanzielle Mittel haben oder die da auch einfach innovativer denken. Mhm. Ja. Gerade eben bei Krebserkrankungen, finde ich, müsste eine ganz andere Küche her. Also Küche mit Sportraum, irgendwie ein Meditationsraum. Und das ist ja alles kein Hexenwerk, was? Also dann klar muss vielleicht 2 Patientenzimmer leer räumen und da irgendwie umbauen, aber es wäre möglich, wenn man es wollte. Hm. Tatsächlich haben ja auch die meisten Krankenhäuser einen Park drumherum. Bewegungstherapie anbieten, es gäbe viele, viele Möglichkeiten. Mhm. Und es ist so schade, dass du siehst, wie viele Möglichkeiten es gibt und dass es eben nicht gemacht wird. Deswegen sage ich immer zu meinen Patienten, wir versuchen dich zu bevollmächtigen, so gut wie es geht. Und es gibt tatsächlich bei mir nämlich auch einen Ordner mit Sachen drin, wo ich einfach auch sage, okay, mach dir eine Spotify-Liste, mach dir einfach eine Liste mit Dingen, die dir gut tun, ne? dass in Momenten, wo es einfach mal schwierig ist oder wo es eben mal nicht so läuft, dass du einfach nur da aufklappen musst, reinschauen musst. Du mach dir eine Fotoseite rein, wo einfach die schönsten Dinge drin sind in deinem Leben, die du dir anschauen kannst, wo du weißt, dass es weitergeht, warum kämpfe ich hier? Und ja, das ist einfach so wichtig, vorbereitet zu sein und auch Wissen zu haben. Das ist auch heutzutage gar nicht so einfach, weil so viel Wissen zugänglich ist. Was ist wirklich das, was ich brauche? Ne? Ich meine, das braucht man ja auch nie. So ein bisschen in seine Eigenverantwortung wiederzukommen, zu sagen, okay, es ist mein Körper, es ist meine Gesundheit. Ich schaue, dass ich da bestmöglich durchgehe. Auch mal zu sagen, wenn ich ein schlechtes Bauchgefühl habe, nein. Ich habe da irgendwie, glaube, das tut mir nicht gut. Oder ich hole mir eine zweite Meinung, auch da wieder eine eigene Stimme zu haben. Ja. Eigene Gesundheit. Und das glaube ich, das kann man eben nur, wenn man Menschen bevollmächtigt, eben zu zeigen, wie der Weg sein kann, und ein Stück einfach mitzugehen, den Weg. Ja? Zu zweit geht es sich immer einfacher als alleine.
Ja. Wahnsinn. Also es ist so schön, was du alles erzählst und es ist auch so, so wichtig. Und wie ist es denn mit, also wurdest du, als du das jetzt angefangen hast, also dass du eben dich selbstständig gemacht hast, wurdest du da eigentlich auch belächelt in dem Sinne? Oder ging das sofort Rambazamba, zock, zock, hier?
Nee, Rambazamba geht das nicht. Also belächelt ja. Jeder, der was Neues anfängt, wird immer belächelt. Es gibt immer viele Zuschauer hinterm Zaun oder hinter der Gardine, die schauen und beobachten. Das ist einfach so. Dann, ich habe natürlich mich auch noch nie, also am Anfang nie so gezeigt, wie ich mich jetzt zeige. Das ist, ja, glaube ich, auch einfach ein Entwicklungsschritt, den man machen muss oder den man geht mit der Zeit natürlich. Aber es ist einfach so ein wichtiges Thema, weißt, und ich denke mir dann immer, wenn ich die Sachen nie ausspreche, wer spricht's denn dann aus?
Ja.
Und da gehören eben leichte Themen dazu und da gehören eben auch schwierige Themen dazu. Und es muss einfach ausgesprochen werden. Alles, was wir nicht ausdrücken, drückt sich halt nach innen und das drückt sich in unseren Körper. Deswegen, ist es einfach wichtig. Und ja, jeder Anfang ist schwer, klar. Immer was Neues zu machen ist schwer, aber hat ja auch niemand gesagt, dass es leicht ist.
Nee. Also
auch eine Therapie ist nie leicht. Und wir lernen an unseren Herausforderungen, werden einfach besser und besser und besser von unserer eigenen Version und nehmen ja ganz viel Erfahrung mit. Und klar gibt es Leute, die da irgendwie sagen, ja, so. Ja, da rein, da raus. Es kommt einfach so viel gutes Feedback auch und so viel wertschätzendes Feedback. Das hat überhaupt keine Relation, der Rest. Und ich glaube eben einfach auch, dass wir uns in eine neue Welt bewegen, wo es darauf ankommt, dass wir uns auch vernetzen, dass so viel Wissen da, jeder weiß ein Stück, weißt, und die Leute, die einfach schon die Krebserkrankung durch haben, so wie du zum Beispiel, das sind einfach ja Vorreiter für die, die vielleicht gerade am Anfang stehen. Und das ist auch so wichtig, auch unterschiedliche Meinungen zu haben und zu hören und die auch stehen lassen zu dürfen. Ne? Jeder macht natürlich seinen eigenen Weg, aber man muss so ein bisschen bereit sein, über den Tellerrand auch rauszuschauen und zu schauen, okay, was gibt's da eben noch? Und ich habe also natürlich in ein paar Situationen einfach auch in meinem Leben gehabt, wo ich dann gesagt habe, du weißt, es weiß niemand, wie lange er Zeit hat hier auf der Erde. Weißt? Und ich habe einen sehr jungen Mann gehabt, den ich betreut habe. Der war, ich glaube, sogar noch jünger als ich. Und er hat damals gesagt, einer von uns beiden wird seinen nächsten Geburtstag nicht erleben. Und ich weiß, wer das sein wird von uns beiden. Und dann verschieben sich ganz oft Prioritäten, weißt? Verschieben sich auch Befindlichkeiten. Also, es sollen halt andere reden und quatschen, was sie wollen, weißt? Aber für die, die das wichtig ist, die das hören sollen, denen das was bringt, für die ist es wichtig, dass man eine Stimme hat, dass man den Mund aufmacht, dass man die Sachen sagt und erzählt, dass man ja Spuren einfach auch im Leben von anderen Menschen hinterlässt.
Ah, das hast du so schön gesagt. Ja, das ist auch so, was ja auch immer wieder oftmals ein großes Thema ist, dass es oftmals ja auch belächelt wird. Wir leben in einer neuen Zeit, du sagst es ja auch gerade. Und es ist so, dass es ja aber immer wieder belächelt wird, dass Körper, Geist und Seele zusammengehört dann eben auch, ne? Also gerade so in dem medizinischen Bereich, auch in dem Krebsbereich dann eben. Wie denkst du das? Also ich weiß schon, wie du das denkst, aber was oder wie ist es, wenn das so von außen jetzt so auf dich reinprasselt, dann eben auch, dass dann so viele Menschen dann eben auch dagegen stehen oder eben auch sagen, nee, das ist gar nicht so. Es ist alles nur evidenzbasiert, das Richtige in dem Sinne. Es ist nur das, was die Schulmedizin sagt, ist das Richtige. Und es gibt kein, ja, es gibt nur Schwarz und Weiß, Punkt.
Ja, ich meine, jeder glaubt das, was er glaubt.
Ja.
Ja, also an das, was du glaubst, das wird auch funktionieren im Endeffekt. Aber es ist ja nachgewiesen, dass Körper, Geist und Seele einfach zusammengehören und das können wir nie mehr auseinandernehmen. Also für mich gibt es da überhaupt gar keine Logik zu sagen, ich behandle nur auf der Körperebene. Also wir haben ganz viele Menschen zum Beispiel jetzt auch, die einfach Traumata durchgemacht haben und dann eine Krebserkrankung bekommen. Warum ist das so?
Warum ist das so?
Warum ist das so? Also sehr wahrscheinlich natürlich, weil ich meine, jeder Mensch hat ja Krebszellen in sich. Aber irgendwann ist eben das Immunsystem nicht mehr fähig, alle Krebszellen selber zu vernichten. Und
Ja.
wenn eben zusammenkommt, dass ich mich irgendwie 10 Jahre von Fastfood ernährt habe und mich nie bewegt habe und vielleicht noch geraucht habe und dann ist vielleicht noch ein lieber Mensch gestorben, dann kommen einfach zu viele Dinge in unserem System zusammen. Und ich habe zum Beispiel eine Frau betreut, die hat einen behinderten Sohn gehabt, der war bei uns auch auf der Onkologie mit einer onkologischen Erkrankung. Ist leider auch bei uns dann verstorben. Und die kam nach einem halben Jahr wieder mit einem Brusttumor.
Ja, klar.
Warum ist das so? Weil es einfach zu viel war. Es war einfach zu viel. Ich glaube, Körper, Geist und Seele kann man nicht trennen. Es wäre schön, wenn wir viel mehr dafür tun könnten. Also ich sage immer, es ist halt blöd, wenn du Chemo bekommst in einem Umfeld, wo schlechtes Essen ist, keine Bewegung ist, weiße Wände sind, man nicht schlafen kann. Also, weil du versuchst irgendwie eine Krankheit zu heilen, aber auf der anderen Seite gibst du dem Körper alles das, das er nicht heilen kann.
Ja.
Wie soll das funktionieren? Also, es ist ja kein Mensch irgendwie gegen oder für, doch, es gibt schon Menschen, die gegen und für sind, aber nur die meisten Menschen sind ja, ich tue alles, was mir hilft.
Ja.
So. Und wenn ich vielleicht Chemotherapie bekomme in einem Umfeld, wo ich vielleicht ein einzelnes Zimmer habe, was vielleicht schön hergerichtet ist, wo ich vielleicht runterfahren kann, wo Musik läuft, wo ich vielleicht frische Säfte habe, die ich trinken kann, dann ist es doch eine ganz andere Atmosphäre, in der wir heilen können. Und dann sind wir immer noch auf dem Basic Level, sozusagen, weißt? Also ich glaube, es gehört alles drei dazu und es braucht alles drei und es braucht eben auch da, also währenddessen oder auf alle Fälle danach auch eine psychologische Begleitung, um die Themen aufzuarbeiten.
Absolut. Ach, Kathi, es war so schön, dass du da warst. Gibt es noch etwas, wo du dir sagen möchtest, da muss ich unbedingt noch drüber reden? Das habe ich jetzt vergessen oder da haben wir jetzt heute nicht drüber geredet. Magst du noch uns was erzählen?
Es gibt tatsächlich eine Sache, die ich noch erzählen
Sehr
möchte.
gerne.
Und zwar, ich war selber beim Christian Bischoff. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ab und zu.
Klar.
Und wir waren im Lebenscamp und wir sind so Canyoning haben wir gemacht. Und wir sind 8 Sprünge gesprungen. So zwischen 5 und 7 Meter, würde ich sagen. Und also ich liebe das Wasser, ich kann auch echt gut schwimmen, ist überhaupt kein Thema. Aber ich war in meinem Leben an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt da runterspringe, ich habe null Kontrolle über mein eigenes Leben.
Wow.
Weil du nicht weißt, was einfach kommt danach. Und
Ja.
so oft ist es bei Krebs auch so. Du springst, du musst wo reinspringen, wo du keine Ahnung hast davon, was kommt. Und als wir da oben standen, also ich habe echt so gezittert und geweint und ich wusste, ich muss springen, weil wenn ich nicht springe, bleibe ich an dem gleichen Punkt stehen wie immer. Und ich muss darauf vertrauen, dass das Leben es gut mit mir meint.
Hm.
Also wir waren natürlich mit Guides und so weiter und die wussten, klar, dass da nichts passieren kann, aber dein eigener Körper und deine eigene Psyche, ne, die da arbeitet.
Ja.
Ja. Wenn ich springe, ich muss dem Leben vertrauen, dass es gut mit mir meint.
Mhm. Ja.
Und so ist es ganz oft in der Krebserkrankung. Ich muss springen und ich muss meinen Weg gehen und muss darauf vertrauen, dass es gut wird. Und gut heißt nie immer, dass ich geheilt werde. Gut kann auch heißen, dass ich wieder zu mir selber finde, dass vielleicht die Familie wieder zusammenrückt, dass ich vielleicht andere Menschen kennenlerne, die ich gebraucht habe in meinem Leben, die ich nie hatte. Ne? Also einfach zu vertrauen, es wird gut, so wie es gut werden soll.
Mhm.
Und das ist mein Abschlusswort.
Ah, voll schön. Liebe Kathi, ja, ich danke dir, dass du da warst. Du hast ja schon die schönsten Abschlussworte gesagt, aber natürlich darfst du von Herzen jetzt hier nochmal richtig fett Werbung machen für diejenigen, die eben ja gerade eine Krebsdiagnose bekommen, eine Verdachtsdiagnose bekommen haben, wo es Angehörige gibt, die natürlich auch zu dir kommen kann. Und das darfst du jetzt von Herzen gerne tun. Ich danke dir, dass du da warst, dass du uns so ein bisschen Einblick auch gegeben hast in dein Leben, alles das, was du machst, von dem Klinikalltag auch erzählt hast und eben auch jetzt von deiner wundervollen Aufgabe hier, und mach genauso weiter. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander verbunden sind, und ich bin raus und ciao. Dankeschön.
Ja, also ich kann nur sagen, diese Krankheit, Krebs, kann uns einfach alle treffen. Deswegen seid da wirklich offen, seid ganz ehrlich. Ehrlichkeit zählt immer. Ja, sprecht darüber, vernetzt euch. Sucht euch Hilfe, sucht euch Menschen, die einfach den Weg schon gegangen sind. Das können super Begleiter einfach auch sein. Das wären so meine Abschlussworte.
Lieben, wenn das nicht einmal ganz anderes Interview war, von einer ganz anderen Seite, von einer ganz anderen Perspektive, dann weiß ich es aber auch nicht. Kathi hat so lange auch als Krankenschwester gearbeitet auf der Onkologie, dann eben auch über 10 Jahre. Und irgendwann konnte sie aber nicht mehr diesen Weg nicht gehen, weil es einfach mit ihrer Wertigkeit nicht mehr im Einspruch war, beziehungsweise im Einklang war. Und sie hat dann sich dazu entschieden, erstmal etwas anderes zu machen, bis dann wirklich auch ihre Seele gesagt hat oder eben die körperlichen Symptome da waren und gesagt hat, nee, Mädchen, geh mal wieder zurück in diesen Bereich, nicht jetzt in das Krankenhaus zurück, aber du wirst gebraucht für andere Menschen, du wirst gebraucht dann eben auch, um diese Menschen auch begleiten. Und ich habe das vorher noch nicht gehört, dass es so etwas gibt, und finde das eine so, so wundervolle Aufgabe. Und wie oft ist es so, dass man wirklich den Boden unter den Füßen verliert, wenn man eben eine Diagnose frisch bekommt, wenn man eben nicht diese Menschen hinter sich hat, ein familiäres Umfeld hinter sich hat, ein liebevolle oder eben auch Frau bei sich hat, Eltern, etc. Wie ist es denn dann überhaupt, und was kommt alles auf mich zu? Und dass Kathi dich da in diesem Sinne begleitet, dass sie dir da zeigt, was du alles tun kannst, wie dieser Klinikalltag eben auch ja in irgendeiner Art und Weise auch erträglicher wird, was alles auf dich zukommt, dass du auch sie einfach anrufen kannst auf einen Freitagabend oder auch auf einen Sonntag, wenn die Ängste dich überkommen. Das finde ich so schön. Deswegen würde ich mich von Herzen freuen, wenn du mal bei ihr vorbeischaust. Wie sie hat es ja auch gesagt, das Erstgespräch ist kostenlos für dich, dass ihr euch erstmal kennenlernt, dass ihr euch erstmal beschnuppert, und dann schau selber mal, was du auf jeden Fall auch brauchst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine wunderschöne, fantastische Woche. Genieß die Sonne da draußen auf jeden Fall, genieß das Frühjahr, genieß das Leben. Und ja, wie Kathi es auch schon mal sagt oder wie Kathi es heute auch gesagt hat, es gibt immer Dinge, wo wir Angst vor haben, beziehungsweise wo wir uns auch nicht trauen zu springen, weil wir gar nicht wissen, was dahinter steckt. Aber das Leben ist immer für uns. Und ich glaube, das sind die passenden Abschlussworte. Und ja, wenn du Lust hast, dann schau doch gerne mal auch bei der lieben Franziska Günther vorbei. Sie hat auch einen ganz, ganz wundervollen Podcast, den ich von Herzen gerne mit dir teile. Du findest alles wie immer hier in den Shownotes, natürlich auch zu Kathi, zu Kathis Profil, zu ihrer Website. Und ich wünsche dir eine fantastische Woche. Freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche hier wiedersehen. Und wenn du Lust hast, deine Geschichte zu erzählen, dann komm doch gerne auch bei mir vorbei. Ich freue mich und hoffe, dass wir uns nächste Woche hier wieder hören, hier wiedersehen. Also vergiss nicht, mich zu abonnieren, damit du keine Folge von Krebs als zweite Chance, der Mutmacher, verpasst. In diesem Sinne, alles, alles Liebe, deine Kendra.